Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Jörg Münchenberg am Mikrofon. Einen schönen guten Abend. Das Coronavirus geht längst um die Welt. Zumindest gibt es fast täglich neue Verdachtsfälle. Darauf hat jetzt auch der sogenannte Notfallausschuss der Weltgesundheitsorganisation reagiert. Mehrfach hatten sich die Experten ja schon mit dem neuartigen Virus beschäftigt, aber immer wieder auf die Ausrufung eines Notstandes verzichtet. Aber die Krise, sie ist bislang nicht unter Kontrolle, weshalb jetzt auch die Fachleute überraschend heute Abend umgeschwenkt sind. Ab sofort gilt der internationale Gesundheitsnotstand. Wir berichten gleich ausführlich und fragen danach bei Herbert Pfister. Er ist Leiter des Instituts für Virologie an der Universitätsklinik Köln. Die weiteren Themen: der Koalitionsausschuss versucht sich in Arbeitsroutine. Der Bundestag beschließt eine milliardenschwere Förderung für den öffentlichen Nahverkehr. Hausdurchsuchungen bei AfD-Fraktionschef Alexander Gauland wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung. Das Berliner Abgeordnetenhaus beschließt den Mietendeckel. Griechenland plant schwimmende Barrieren gegen Flüchtlinge. Und wir berichten auch über das juristische Gezerre in den USA um die Buchveröffentlichung von Ex-Sicherheitsberater John Bolton vor dem Hintergrund des Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Trump. Immer mehr Fluggesellschaften stellen ihre Flüge wegen des Coronavirus nach China vorübergehend ein. An den Börsen, da wächst die Nervosität vor den wirtschaftlichen Verwerfungen. Die Zahl der Toten und Infizierten steigt fast täglich. Weltweit sind mittlerweile 170 Menschen an dem Virus gestorben. Die Zahl der Infektionen über 8.000. Wohl auch deshalb hat jetzt die Internationale Weltgesundheitsorganisation entschieden, den Gesundheitsnotstand auszurufen. Dietrich Karl-Meurer.
Seit dem Mittag hatten die Experten des Notfallkomitees der Weltgesundheitsorganisation über die Lage beraten. Dies hatte länger gedauert als geplant. Mit über einer Stunde Verspätung begann am Abend in Genf die Pressekonferenz, auf der WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte: Ich erkläre den internationalen Gesundheitsnotstand wegen des Ausbruchs des neuen Coronavirus. Über die letzten Wochen habe man die Entdeckung eines zuvor unbekannten Krankheitserregers beobachtet und eine beispiellose Verbreitung. Tedros Adhanom Ghebreyesus betonte, dass die WHO nun den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen habe, sei nicht als Misstrauen gegenüber China zu verstehen. Der Ausbruch des Virus sei auf eine noch nie dagewesene Reaktion gestoßen, lobte er explizit das Krisenmanagement der Verantwortlichen in China, wo das Virus erstmals auftrat und wo mit Abstand am meisten Infektionen registriert wurden. Die von Peking ergriffenen Maßnahmen im Kampf gegen das Virus seien außergewöhnlich, so der WHO-Chef.
The main reason for this declaration is not because of what is happening in China.
Der Hauptgrund für die Erklärung des Notstandes ist aber nicht, was in China passiert, sondern was passieren könnte in anderen Ländern. Unsere größte Sorge gilt der Möglichkeit, dass sich das Virus in einem Land ausbreitet, das ein schwächeres Gesundheitssystem hat und nicht vorbereitet ist, damit umzugehen. Mit dem internationalen Gesundheitsnotfall verbinden sich Empfehlungen an die WHO-Mitglieder. Dazu gehört die Aufforderung, Therapien und Impfstoffe gegen den Erreger zu entwickeln, sowie Diagnosemöglichkeiten. Arme Länder sollen unterstützt werden im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung. Trotz des Notstands empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation keine Reise- und Handelsbeschränkungen. Tedros Adhanom Ghebreyesus: Es gibt keinen Grund für Maßnahmen, die den internationalen Reise- und Handelsverkehr unnötig behindern. Die WHO empfiehlt nicht, den Handel und das Reisen einzuschränken. Notfallpläne sollen überarbeitet und Lücken erkannt werden. Die Staaten sollen ihre Erkenntnisse und Daten miteinander austauschen. Es brauche im Kampf gegen die Krankheit einen Geist von Solidarität. Gerüchten und Fehlinformationen solle entgegengewirkt werden.
This is the time for facts.
Das ist eine Zeit für Fakten und nicht für Angst. Eine Zeit für Wissenschaft und nicht für Gerüchte. Eine Zeit für Solidarität und nicht für Stigmatisierung. Zuvor war die Zahl der nachweislich mit dem neuen Virus Infizierten auf weltweit mehr als 8.000 gestiegen. Außerhalb Chinas wurden in rund 20 Ländern mehr als 100 Infizierte registriert. Darunter sind neben Deutschland auch Frankreich, Thailand, Japan, Malaysia, die USA, Finnland und Australien. Oft sind die Infizierten Reisende aus China, aber es kam auch zu Ansteckungen außerhalb des Landes.
Der Bericht war das von Dietrich Karl Meurer. Und kurz vor der Sendung habe ich über die WHO-Entscheidung mit Herbert Pfister, er ist Leiter des Instituts für Virologie an der Universitätsklinik Köln, gesprochen und ihn zunächst gefragt, wie er die Entscheidung der WHO-Experten einschätzt.
Also ich muss offen gestehen, das beeindruckt mich nicht sehr. Das ist eine gesundheitspolitische Entscheidung und man muss sich klar machen, die erfolgt aufgrund relativ formaler Gesichtspunkte. Dazu gehört eben die Ausbreitung in eine definierte Anzahl anderer Länder als dem Ursprungspunkt des Ausbruchs, dann eine fortgesetzte Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Das reicht eigentlich schon. Was meiner Meinung nach da relativ wenig beachtet wird, ist die Schwere des klinischen Bildes. Man hört ja jetzt schon oft in den Diskussionen, auch in den Medien, was ist das eigentlich? Irgendwie passt das für uns nicht zusammen. Die Menschen merken zum Teil gar nicht, dass sie infiziert sind oder sie haben ganz milde Verläufe und andererseits spricht die WHO von einem Gesundheitsnotstand. Wie passt das zusammen?
Herr Pfister, lassen Sie uns noch mal kurz bei diesem Punkt bleiben, weil Sie haben ja vorhin gesagt, das wäre mehr so eine politische Entscheidung auch. Das heißt, das ist in Ihren Augen keine dramatische Entscheidung.
Ich denke, dadurch kommt es ja nicht zu neuen Erkenntnissen über das Virus und über die Ausbreitung. Über die Ausbreitung wohl am ehesten, aber über die Krankheitsverläufe in keiner Weise. Ich meine, wenn ich mir die Diskussionen der letzten Tage um den Fall in Bayern nochmal anhöre, ja, da hat der Reporter vor dem Schwabinger Krankenhaus immer gesagt, ja, also der Infizierte schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Was für eine lächerliche Übertreibung. Der Mann hat nicht mal einen Arzt am Wochenende aufgesucht. Er ist am Montag wieder zur Arbeit gegangen und wurde dann verhaftet zur Isolation in der Klinik, in erster Linie, um hier eine Quarantäne aufrechtzuerhalten. Die weiteren Infizierten haben von ihrer Infektion überhaupt nichts bemerkt, bis sie auf Infektion molekulargenetisch getestet wurden.
Auf der anderen Seite, Herr Professor, setze ich mal zwei andere Zahlen dagegen. Es gibt inzwischen über 170 Tote in China, über 8000 Infizierte. Das ist deutlich mehr als bei SARS vor ein paar Jahren. Die Zahlen gehen eben auch immer weiter nach oben. Da stellt sich ja schon die Frage, wann erreicht die Krise überhaupt ihren Höhepunkt?
Da haben Sie richtig das gesagt. Ich will das jetzt auch nicht absolut kleinreden. Aber man muss sich klar machen, die Todesfälle angesichts der dramatisch steigenden Zahl erkannter Infektionen halten ja damit nicht unbedingt Schritt noch. Die Anzahl der tödlichen Verläufe ist am Anfang von etwas mehr als 3%, in der Zwischenzeit eher auf 2% heruntergefallen. Das ist auch typisch für solche Ausbrüche eines in Anführungszeichen neuen Virus. Zunächst finden natürlich die schweren Verläufe Beachtung. Erkrankungen, die zu Hause ausgemacht werden, treten überhaupt noch nicht ins Bewusstsein des Gesundheitssystems. Die Menschen, die in die Klinik kommen, die eventuell dann an dieser Infektion sterben, die werden als erstes registriert. Und die geben dem neuen Erreger zunächst den Geruch eines sehr gefährlichen Virus.
Herr Pfister, lassen Sie mich da vielleicht kurz einhaken, wenn Sie ja schon auch sagen, also man darf das nicht überdramatisieren. Auf der anderen Seite sind ja jetzt viele Länder aktiv geworden, holen ihre Bürger aus der Region Wuhan da in China zurück, verhängen dann auch Quarantäne. China regelt ja ganze Millionenstädte ab. Sind das dann übertriebene Maßnahmen?
Ich denke, am Ende des Tages, jetzt bildlich gesprochen, wird man sich sagen, es waren vielleicht doch übertriebene Maßnahmen. Wie gesagt, ich will es nicht kleinreden und die 170 Todesfälle sprechen natürlich ein klares Ausrufezeichen. Aber man muss auch sagen, wer ist denn gestorben? In erster Linie ältere Menschen mit Grunderkrankungen der Atemwege, mit Erkrankungen, die ihr Immunsystem geschwächt haben. Das ist kein absolut banales Virus, das ist kein Schnupfenvirus, aber es ist auch schon nicht vergleichbar mit SARS. Ja, bei SARS hatten wir eine Todesrate, das war, glaube ich, größer 10%. Ja.
Nun sagt ja der Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU immer, Deutschland sei gut vorbereitet auf alles, was da kommt. Sehen Sie das auch so? Es gibt ja zum Beispiel nicht mal Wärmekameras an den Flughäfen, was ja viele Länder inzwischen längst eingerichtet haben.
Naja, gerade die Ereignisse in Bayern haben uns ja gezeigt, dass auch diese Wärmekameras keinen guten Schutz bedeuten. Denn die Fälle in Bayern haben gezeigt, dass hier eine Frau, die infiziert war, aber noch keinerlei Symptome zeigte, das Virus schon weitergeben konnte. Also diesen Fall hätte man auch durch eine Wärmekamera nicht verhindern können. Ja.
Aber nochmal die Frage, auch Deutschland ist per se gut vorbereitet. Das würden Sie auch so einschätzen?
Absolut. Ich meine, die Vorbereitungen, die jetzt hier wieder aufgeweckt werden, die gehen ja noch zurück auf den großen Ausbruch von Ebola-Virus in Westafrika. Da hat man sich Gedanken gemacht, was passiert nun, wenn ein Infizierter mit Ebola-Virus Infizierter in Frankfurt oder in Düsseldorf landet. Und genau diese Flughäfen, die damals ausgeguckt wurden, das war Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, Berlin, München, die werden auch jetzt wieder in den Vordergrund gestellt. Dort gibt es in unmittelbarer Nähe Universitätskliniken, die dann die Patienten aufnehmen können und in Isolation, Quarantäne bringen können. Insofern, wenn wir einen Einreisenden, der bereits Symptome zeigt, identifizieren, dann ist das in diesen genannten Flughäfen bestens vorbereitet und der Patient wird isoliert und er wird optimal versorgt. Insofern kann man in der Tat sagen, das ist eine sehr gute Vorbereitung.
Sagt Herbert Pfister, er ist Leiter des Instituts für Virologie an der Uniklinik Köln. Immerhin Entwarnung gab es heute Abend für 7000 Passagiere, die auf einem italienischen Kreuzfahrtschiff zunächst in Quarantäne festsaßen. Aber der Verdacht auf Corona, er hat sich am Ende nicht bestätigt und die Menschen konnten inzwischen das Schiff verlassen. Ganz anders die Lage der vielen Ausländer in der chinesischen Region Wuhan. Immer mehr Länder, das klang ja eben schon in dem Interview auch an, holen deshalb jetzt ihre Bürger zurück. Auch die Bundesregierung. Morgen soll die Rückholaktion starten. Angela Ulrich mit den Einzelheiten.
Wer sich aus China, aus Wuhan nach Deutschland ausfliegen lassen will, muss symptomfrei sein. Trotzdem kommen alle Bundesbürger und ihre Angehörigen nach Landung in Frankfurt erstmal in Quarantäne, sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Denn es müsse ausgeschlossen sein, dass die Rückkehrer andere Menschen in Deutschland anstecken.
Dafür braucht es dann eben eine zentrale Unterbringung. Während der Inkubationszeit, solange eben möglicherweise noch keine Symptome da sind, aber dann doch möglicherweise eine Infektion vorliegt. Und ob eine Infektion vorliegt oder nicht, das müssen wir eben dann in diesen bis zu 2 Wochen tatsächlich auch abwarten und herausfinden.
Dazu werden die Menschen in eine Kaserne in die Südpfalz gebracht, nach Germersheim, hat Gesundheitsstaatssekretär Gebhardt im ARD-Hauptstadtstudio bestätigt. Die Bundeswehrmaschine gen China soll am Freitag starten. Der Rückweg ist für frühestens Samstag geplant. Das Auswärtige Amt geht von bis zu 90 Bundesbürgern in der Region Wuhan aus. Wie viele sich ausfliegen lassen wollen, auch mit chinesischen Familien, Angehörigen ist unklar. Gesundheitsminister Spahn macht deutlich, dass da erstmal keine Patienten, sondern Landsleute zurückkämen.
Also man muss auch ein bisschen aufpassen jetzt. Da kommen erstmal symptomfreie Bürger zu uns und wir wollen checken, ob sie infiziert sind.
Die Bundesregierung gehe mit Bedacht vor, sagt Spahn, der momentanen Lage angepasst. Neben Deutschland fliegen auch andere Länder ihre Bürger aus der betroffenen Region aus oder planen das, unter anderem Frankreich, Belgien, Großbritannien, Japan und Kanada.
Der Bericht von Angela Ulrich. 6 Stunden saßen sie gestern zusammen, dann konnte der Koalitionsausschuss am frühen Morgen ein ganzes Bündel von geplanten Maßnahmen präsentieren. Vereinfachung beim Kurzarbeitergeld, 1 Milliarde für die Bauern und eine stärkere Förderung der beruflichen Weiterbildung. Und die Botschaft zwischen den Zeilen, eigentlich läuft es auch mit der neuen SPD-Führung derzeit ganz harmonisch. Frank Capellan.
Wer hätte das gedacht? Die GroKo lebt. Das jedenfalls verkünden alle Beteiligten nach einer langen Nacht im Kanzleramt. Markus Söder, der CSU-Vorsitzende, ist voll des Lobes. Die Bayern hatten das Bündnis 2018 beinahe zum Bruch gebracht. Vor Weihnachten dann ließ eine GroKo-feindlich gesinnte neue SPD-Spitze für viele das Schlimmste befürchten. Jetzt gibt Söder Entwarnung.
Wer hätte noch im Dezember gedacht, dass die Koalition so stark voranschreitet? Ich finde es einfach ein super positives Signal.
Eine Bauernmilliarde hat der bayerische Ministerpräsident jetzt im Angebot. Die Düngeverordnung kommt, weniger Gülle auf die Felder, aber auch das Geld fließt. In den kommenden 4 Jahren sollen Deutschlands Bauern mit 1 Milliarde Euro bei der Umstellung, bei der Produktion unterstützt werden. Auch das Kurzarbeitergeld, bewährtes Mittel nach der Finanzkrise 2009, wird wiederbelebt. Wenn während der Kurzarbeit eine Fortbildung stattfindet, greift der Staat den Unternehmen unter die Arme, bis zu 2 Jahre lang. Saskia Esken, neue SPD-Chefin, ist zufrieden.
Wir werden eben auch die bewährten Instrumente der Kurzarbeit noch mal stärken, dass wir eben auch ermöglichen, dass Kurzarbeit verlängert werden kann auf 24 Monate, wenn sie verbunden ist mit Weiterbildungsmaßnahmen.
Zur Hälfte übernimmt der Bund dann auch die Sozialversicherungsbeiträge. Weiterbildungskosten für kleine Unternehmen sollen zu 75% von der Arbeitsagentur übernommen werden.
Also wenn es drauf ankommt, dann kriegen wir was hin und so soll das auch bis 2021 bleiben.
Verkündet Ralf Brinkhaus, Unionsfraktionschef, früh am Morgen im Deutschlandfunk, nicht ausgeschlafen, aber doch voller Zuversicht. Norbert Walter Borjans gießt vorsichtshalber ein wenig Wasser in den Wein. Mehr Investitionen sind ein Herzensanliegen des neuen SPD-Vorsitzenden. Geld für Schulen, Straßen, Krankenhäuser. In diesem Punkt aber hat sich die Koalition vertagt. Da war die Gegenseite nicht beweglich, klagt Walter Borjans.
Wir haben uns verabredet, dass wir jetzt in einer Arbeitsgruppe uns zusammensetzen und werden den Haushalt nochmal darüber überprüfen, welche neuen Investitionsbedarfe es gibt und wollen weitere Maßnahmen zur Planungsbeschleunigung vor allen Dingen auch verabreden, damit Mittel wirklich auch abfließen können.
Wieder Vorlage im März, das gilt auch für den ewigen Streit über die Grundrente. Hubertus Heil, der Arbeitsminister, stand in der Nacht bereit, um eine Einigung mit der Union über strittige Fragen unterschriftsreif zu machen. Soweit ist es dann nicht gekommen. Christdemokrat Ralf Brinkhaus stößt sich nicht zuletzt an der Finanzierung. 13 Milliarden Überschuss im Haushalt, da geht doch was auch bei der Rente? Wirklich?
Ja, genug Geld ist da. Also Olaf Scholz erzählt uns das immer anders, dass genügend Geld da ist.
Was Olaf Scholz dann ebenfalls am Morgen im Deutschlandfunk erzählt, hört sich allerdings so an, als könne der Finanzminister die Sache bald regeln. Der Vizekanzler von der SPD bleibt dabei. Die Transaktionssteuer auf europäischer Ebene wird kommen, trotz anderslautender Meldungen aus Brüssel. Und damit wird sich die Grundrente seiner Ansicht nach auch finanzieren lassen.
Ich halte das für eine gute Botschaft, auch für die Demokratie, dass nicht immer nur von allen geredet wird und dann jeder abends wieder beisammen sitzt. Ja, die reden nur. Ja. Das möchte ich Ihnen ersparen, dass Sie das nicht machen müssen. Und deshalb haben wir dafür gesorgt, dass wir jetzt genau wissen, wie es geht. Auch das befindet sich auf der Zielgerade.
Und mehr noch, die SPD bringt jetzt eine vorzeitige Abschaffung des Solis zum Juli ins Gespräch. Zumindest für 90% der Zahler. Auch darüber wird noch geredet.
Frank Capellan. Mehr Geld soll es auch für den öffentlichen Personennahverkehr geben. Der Bundestag hat heute ein umfangreiches Finanzierungspaket abgesegnet. Die Länder sollen demnach bis zum Jahr 2025 mehrere Milliarden Euro erhalten, um zusätzliche Bus- und Zugverbindungen einrichten zu lassen. Lothar Lenz hat die Einzelheiten.
Ein guter Tag für alle Pendler sei das heute, freute sich Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU. Auch wenn die meisten Bürger mit dem Wortungetüm Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz wohl wenig anfangen könnten. Der Bund gibt zusätzliche Milliarden an Länder und Kommunen, damit die ihre U-Bahn- und Straßenbahnnetze sanieren und ausbauen können. Zu enge Bahnsteige könnten jetzt vergrößert, tropfende Tunneldecken repariert werden, sagte Scheuer. Und manche stillgelegte Linie wiederbelebt.
Wir wollen Elektrifizierungen und Reaktivierung von Schienenstrecken. Wir wollen die Kapazitäten auf der Schiene erhöhen. Wir werden nicht nur in Stadtgebiete gehen, sondern auch in den ländlichen Raum und damit den Auftrag erfüllen, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse.
Die Große Koalition greift kräftig in den Fördertopf, denn sie hat große Ziele. Noch mehr Autofahrer sollen auf die öffentlichen umsteigen, was der Luft in den Innenstädten gut tun soll und der Klimawende dienen. Die Verkehrswende, so prognostizierte der SPD-Abgeordnete Sören Bartel, sei gar nicht mehr aufzuhalten, weder auf der Schiene noch auf der Straße.
Roller, Leihräder, Pkw-Sharing, Plattformanbieter sind immer öfter Teil der Mobilitätskette. Das eigentliche Verkehrsmittel in Städten wird doch das Smartphone sein.
Auch die FDP begrüßt den Geldsegen für die deutschen Straßenbahn- und U-Bahn-Netze und stimmte für das Gesetz mit dem langen Namen. Aber, sagte Thorsten Herbig, die Koalition müsse in der Verkehrspolitik aufpassen, nicht Grünen so wörtlich Umerziehungsversuchen zu erliegen.
Man müsse die Autos in Innenstädten komplett verbieten. Man müsse Radfahrern Sonderurlaubstage gewähren. Und den Verbrennungsmotor, den möge man bitte verbieten. Das ist weit weg vom Bild des mündigen Bürgers.
Was natürlich auf den Widerspruch der Grünen stieß. Die konnten kaum anders, als dem Geldsegen für die regionale Schiene zuzustimmen. Allerdings monierte ihr Verkehrsexperte Stefan Gelpaar, habe das Gesetz die Rollstuhlfahrer und die Menschen mit Kinderwagen aus den Augen verloren.
Projekte, die nicht den Standards zur Barrierefreiheit entsprechen, dürfen einfach nicht mehr mit Bundesmitteln gefördert werden.
Die AfD lehnte das Gesetz ab, weil es einseitig sei und nur auf die Schiene setze, sagte der AfD-Abgeordnete Wolfgang Wiele.
Künftig sollen auch Straßenbahnen gefördert werden, die auf Autospuren fahren. Und zwar mit Priorität vor den Autos. Damit produzieren sie neue Verkehrsstaus.
Die ganz große Koalition für U-Bahnen und Straßenbahnen kam also im Bundestag nicht zustande.
Lothar Lenz über die Finanzhilfen für den öffentlichen Nahverkehr. 23.31 Uhr ist es und jetzt weitere Berichte in Kurzform. Die Konjunktur bleibt schwach und das spiegelt sich auch auf dem deutschen Arbeitsmarkt nieder. Birgit Habrath.
Auch im Januar ist die Zahl der Arbeitslosen gestiegen und zwar um 198.000 auf jetzt 2,42 Millionen. Besorgt zeigt sich darüber aber der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, nicht besonders, auch wenn die Konjunkturflaute sich weiterhin bemerkbar macht.
Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind im Januar gestiegen, aber das sind übliche jahreszeitliche Gründe. Das Beschäftigungswachstum hält an, mit etwas weniger Schwung als im Vorjahr. Und die Arbeitskräftenachfrage im Januar war stabil.
Ablesen lässt sich die Auftragsflaute und beim ein oder anderen Betrieb der Umbau zur digitalen Produktionswelt bei der Kurzarbeit. Die wird vor allem von Betrieben im verarbeitenden Gewerbe angemeldet. Die Bundesagentur hat aufgrund der Anträge einmal hochgerechnet und kommt auf die Zahl 117.000 bis zum Februar. Dass es künftig in strukturschwachen Branchen wie der Metall- und Elektroindustrie statt 12 sogar 24 Monate Kurzarbeitergeld geben soll, verbunden mit Weiterbildung, diesen Beschluss der Koalitionsrunde von letzter Nacht begrüßt die Nürnberger Behörde. Finanziell sei das machbar.
Für die einen ist er ein heiliger Mann, für die anderen steht er sinnbildlich für das Schweigen über Missbrauch in der katholischen Kirche in Frankreich. Jetzt hat ein Berufungsgericht über Kardinal Philippe Barbarin ein überraschendes Urteil gesprochen. Martin Bohne.
Frankreichs oberster katholischer Würdenträger ist in zweiter Instanz von dem Vorwurf der Vertuschung sexueller Übergriffe freigesprochen worden. Das Berufungsgericht von Lyon hob eine sechsmonatige Bewährungsstrafe auf, die im März gegen Kardinal Barbarin verhängt worden war. Auch die Staatsanwaltschaft hatte für einen Freispruch plädiert. Dem 69-Jährigen war der Prozess gemacht worden, weil er zahlreiche Fälle von Kindesmissbrauch durch einen Geistlichen in seinem Erzbistum Lyon den staatlichen Behörden nicht angezeigt hatte, obwohl er davon in Kenntnis gesetzt worden war. Die Gerichtsverhandlung gegen den betreffenden Pater Prénat selbst hat in diesem Monat stattgefunden. Einige Missbrauchsopfer waren im Prozess gegen Kardinal Barbarin als Nebenkläger aufgetreten. Der Fall Prénat und seine Aufdeckung ist durch den Film Grâce à Dieu von François Ozon einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden. Der Skandal zwang die katholische Kirche in Frankreich, sich endlich ernsthaft mit den Missbrauchsfällen in ihren Reihen auseinanderzusetzen.
Die Vereinten Nationen haben heute in New York Verstöße gegen die Beschlüsse der Berliner Libyen-Konferenz angeprangert. Peter Mücke.
Per Videokonferenz war der UN-Sondergesandte Salamé in die Sicherheitsratssitzung zugeschaltet und er zog eine düstere Zwischenbilanz. Angesichts der neuesten Entwicklungen stehe der vereinbarte Waffenstillstand nur noch auf dem Papier. Insgesamt 110 Verstöße seien seit dem 12. Januar registriert worden. Zudem würden ungeachtet der Beschlüsse der Berliner Libyen-Konferenz am 19. Januar weiter Waffen in das Bürgerkriegsland geliefert. Ausländische Mächte mischten sich weiter massiv in den Konflikt ein und rüsteten beide Seiten weiter auf. Das verstoße gegen Inhalt und Geist der Berliner Konferenz. Dabei hatten sich mehr als 10 Staaten dazu verpflichtet, das Waffenembargo einzuhalten und die Konfliktparteien nicht weiter zu unterstützen. Angesichts der gefährlichen Lage beendete das UN-Flüchtlingshilfswerk UNICEF aus Sicherheitsgründen seine Arbeit in einem Flüchtlingszentrum in Tripolis. Der deutsche UN-Botschafter Heusgen appellierte an die Mitglieder des Sicherheitsrats, möglichst bald eine Resolution gegen die neuerliche Gewalt in Libyen zu verabschieden, als starkes Signal an die Konfliktparteien.
Die Trump-Regierung fährt weiter eine harte Linie gegen Asylbewerber, die aus Mexiko kommen. Arthur Landwehr.
Über 60.000 Asylbewerber wurden an der südlichen US-amerikanischen Grenze registriert und dann zurück nach Mexiko geschickt. Dies die Bilanz des von der Trump-Regierung vor genau einem Jahr eingeführten Bleib-in-Mexiko-Programms. Betroffen sind vor allem Asylbewerber aus Guatemala, El Salvador und einigen anderen mittel- und südamerikanischen Staaten an mehreren Grenzübergängen. Sie dürfen nach dieser Regelung nicht mehr in den USA auf den Ausgang ihres Asylverfahrens warten. Die meisten leben nun in Lagern auf der mexikanischen Seite der Grenze, bis sie für ihren Gerichtstermin geholt werden. Dem neuen Asylverfahren war ein Abkommen zwischen den USA und Mexiko vorangegangen. US-Präsident Donald Trump hatte Mexiko mit drastischen Einfuhrzöllen für mexikanische Produkte gedroht, wenn das Land nicht helfe, die Zahl der Einwanderer in die USA zu verringern. Menschenrechtsorganisationen kritisieren das neue Verfahren scharf. Die betroffenen Menschen lebten teilweise unter unzumutbaren Bedingungen, insbesondere aber sei in den Lagern Gewalt an der Tagesordnung und gefährde Erwachsene und Kinder. Im gesamten Jahr wurden nur 187 Asylanträge positiv entschieden.
Beim Verkehrsgerichtstag in Goslar geht es in diesem Jahr um das Thema Aggression im Straßenverkehr, aber auch um E-Roller. Annette Deutzkens.
In Gesprächen mit den Verkehrsexperten wird heute vor allem eins deutlich: Es gibt noch viel zu regeln auf deutschen Straßen. Aktuell zum Beispiel das, wie können kleine Elektrofahrzeuge wie E-Roller so in den Verkehr integriert werden, dass es möglichst keine Unfälle gibt. Auch die gängigen Verfahren bei den Bußgeldern stehen auf dem Prüfstand, ebenso Fragen nach dem Umgang mit aggressiven Autofahrern. Für den Deutschen Anwaltverein liegt der Schlüssel hier in einer verbesserten Präventionsarbeit. Auch das Thema Tempolimit auf den Autobahnen sorgt weiter für Diskussionsstoff. Der Präsident des Verkehrsgerichtstages, Ansgar Staudinger, fordert eine wissenschaftliche Studie, die den Nutzen von Tempo 130 für Sicherheit und Umwelt erforscht. Der ADAC sieht in einem solchen Limit unter anderem die Chance auf einen verbesserten Verkehrsfluss auf den Autobahnen. Bis morgen Mittag wollen die Experten noch beraten und anschließend ihre Empfehlungen vorstellen.
Bleibt noch die Tageszusammenfassung von der Frankfurter Börse, heute mit Dieter Reck.
Im Mittelpunkt des Anlegerinteresses standen heute die Aktien der Deutschen Bank. Das Papier konnte um gut 4% zulegen. Damit gingen Deutsche Bank-Aktien als einziger Wert im DAX mit einem Plus aus dem Handel. Alle anderen 29 Titel schlossen im Minus. Eigentlich erstaunlich, denn zuvor hatte Deutschlands größtes Geldinstitut die Zahlen für das vergangene Jahr vorgelegt. Und die waren schlecht. Das fünfte Jahr in Folge erwirtschaftete das Finanzinstitut einen Verlust. Mit 5,7 Milliarden lag er höher als von Finanzexperten erwartet. Die Verantwortlichen der Deutschen Bank begründen den Verlust mit den hohen Kosten für den Konzernumbau. Unter anderem durch Personalabbau und eine teilweise Umstellung des Geschäftsmodells will man zur Profitabilität zurückkehren. Auch wenn der Aktienkurs des Instituts heute deutlich zugelegt hat, notiert er immer noch nicht einmal halb so hoch wie zeitweise vor 3 Jahren. Der DAX insgesamt konnte die leichte Erholung der vergangenen beiden Tage nicht fortsetzen. Der Leitindex verlor 1,4% und schloss den Handel bei 13.157 Punkten ab. Als Ursache für die Abwärtsbewegung nennen Finanzexperten erneut die Sorge um die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus. Unter anderem bekamen das die Aktien der Automobilhersteller zu spüren. VW war mit einem Minus von 3,5% das Schlusslicht im DAX. BMW und Daimler verloren jeweils etwa 1,5%. Analysten befürchten, dass als Folge des Coronavirus der Absatz hochwertiger Konsumgüter wie Autos zurückgehen könnte.
Dieter Reck über das Frankfurter Börsengeschehen. Für die einen ist es soziale Planwirtschaft, für die anderen die notwendige Korrektur eines entfesselten Marktes. Die Rede ist vom Berliner Mietendeckel, den die Berliner Abgeordnetenkammer heute beschlossen hat und der für 5 Jahre gelten soll. Claudia von Laak.
Es ist das wohl wichtigste Gesetzesvorhaben von Rot-Rot-Grün. Als erstes und einziges Bundesland hat Berlin einen Mietendeckel beschlossen. Die Mieten in der Hauptstadt werden 5 Jahre lang eingefroren. Iris Spranger, wohnungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion.
Es ist ein guter Tag für Berlin. Es ist ein guter Tag für die bezahlbare Stadt Berlin. Der Mietenstopp wird alle Mieterinnen und Mieter betreffen.
Für Neuvermietungen gelten künftig Obergrenzen, abhängig von Lage, Alter und Ausstattung der Wohnung. Liegen die Mieten mehr als 20% über dieser Obergrenze, muss der Vermieter sie absenken. Tut er es nicht, droht ihm ein empfindliches Bußgeld. Katrin Schmidberger von den Grünen.
Wir schützen die Menschen und geben ihnen endlich eine starke Stellung gegenüber BlackRock und Co. Wir senden heute ein starkes Signal an die Immobilienwirtschaft. Es ist jetzt Schluss mit der Spekulation von Wohnraum. Hier in Berlin wird das bald nicht mehr möglich sein.
Ausnahmslos alle Vermieter sind von dem heute beschlossenen Gesetz betroffen. Egal, ob es börsennotierte Konzerne sind, landeseigene Wohnungsunternehmen, Genossenschaften oder kleine Vermieter, die sich ein Haus für ihre Alterssicherung gekauft haben. Das Gesetz spalte die Stadt, so FDP-Fraktionschef Sebastian Chaya. Vermieter würden zu Feinden erklärt.
Sie haben den Eindruck vermittelt, dass jeder Vermieter in dieser Stadt per se ein schlimmer Mensch ist, ein Gierbehafteter, ein Getriebener, was völliger Quatsch ist. Die Vermieter in unserer Stadt sind diejenigen, die auch soziale Verantwortung übernehmen. Die vielen Klein- und Kleinstvermieterinnen, die in dieser Stadt sich täglich darum kümmern, dass Wohnraum instand gehalten wird, dass Immobilien in dieser Stadt tatsächlich angeboten werden.
Die CDU kritisierte, mit dem Mietendeckel werde keine einzige Wohnung neu gebaut. Und nur der Neubau werde die Lage auf dem Wohnungsmarkt entspannen und automatisch zu niedrigeren Mieten führen. CDU-Fraktionschef Burkhard Dregger.
Seitdem Sie regieren, geht die Zahl der Wohnungsbaugenehmigungen in Berlin zurück. Deshalb steigen die Mieten. Sozial ist daher, was mehr Wohnungen schafft. Ihr sogenanntes Mietendeckelgesetz aber deckelt nicht die Mieten, sondern es deckelt den Wohnungsbau. Daher muss diese unsoziale Wohnungsbaubremse gestoppt werden, meine Damen und Herren.
CDU und FDP kündigten eine Klage vor dem Verfassungsgericht an. Auch Mitglieder der CDU-CSU-Bundestagsfraktion wollen das Gesetz mit einer Klage zu Fall bringen. Es sei verfassungswidrig, weil es in Kompetenzen des Bundes eingreife.
Claudia van Laak informierte. Schon seit längerem hat die AfD mit fragwürdiger Wahlkampffinanzierung und undurchsichtigen Spenden zu kämpfen und musste deshalb auch schon saftige Strafen bezahlen. Jetzt steht die Partei erneut im Fokus. Wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung hat der Bundestag heute die Immunität von AfD-Fraktionschef Alexander Gauland aufgehoben. Aber auch die der CDU-Abgeordneten Strenz. Nadine Lindner hat die Einzelheiten.
Es war um kurz nach 10 am Vormittag, als Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble folgenden Punkt aufruft.
Dann ist die Beschlussempfehlung angenommen. Bei Enthaltung der überwiegenden Mehrheit der Fraktion der AfD mit den Stimmen aller übrigen Abgeordneten.
Damit wurde die Immunität von AfD-Fraktionschef Alexander Gauland aufgehoben. Bei Gauland geht es um private Steuerangelegenheiten. Im Mittelpunkt steht der Vorwurf der Steuerhinterziehung. Es geht um mögliche Fehler bei der gemeinsamen Veranlagung mit seiner noch Ehefrau, von der er getrennt lebt. Medien berichten von offenen Fragen beim Ehegattensplitting. Ein Fraktionssprecher der AfD nannte gegenüber der Taz einen 4-stelligen Betrag, um den es gehe. In anderen Berichten ist von 3.000 bis 6.000 Euro die Rede. Nur kurz nach der Abstimmung im Bundestag, mit der es grünes Licht gab, rückten Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft Frankfurt aus. Sie durchsuchten Gaulands Wohnung in Potsdam. Wie Zeit Online berichtet, hatte die Staatsanwaltschaft Frankfurt mit Gaulands Anwalt über die Herausgabe von Akten verhandelt. Dies zog sich jedoch in die Länge, deshalb die Durchsuchung. Wie ein AfD-Fraktionssprecher auf Anfrage bestätigte, hielt sich der 78-jährige Gauland aufgrund einer Erkältung heute nicht im Plenum des Bundestags auf, sondern war zu Hause, als die Beamten zur Durchsuchung anrückten. Besonders pikant, Alexander Gauland ist promovierter Jurist. Die AfD-Fraktion selbst reagierte nur knapp. Ganze 1,5 Zeilen umfasst die Pressemitteilung. Später äußerte sich Fraktionssprecher Christian Lüth in ähnlichem Tenor gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio.
Wir erachten, dass Ermittlungsverfahren und vor allen Dingen die Ermittlungsmaßnahmen für unverhältnismäßig.
Fraktionssprecher Lüth verband die Kritik an der Staatsanwaltschaft mit einer politischen Schuldzuweisung. Man wolle der AfD vor der Hamburg-Wahl Ende Februar schaden. Laut Wahlprüfungsausschuss des Bundestags hatte die Staatsanwaltschaft die Immunitätsaufhebung Mitte Dezember erbeten. Bereits im März 2019 gab es erste Berichte über die Steuerermittlungen gegen Gauland. Bei der zweiten Abgeordneten, die heute ihre Immunität verlor, wiegen die Vorwürfe schwerer. Der Unionsabgeordneten Karin Strenz wird laut Staatsanwaltschaft Bestechung und Bestechlichkeit von Mandatsträgern zur Last gelegt. Die Vorwürfe stehen im Zusammenhang mit ihrer Arbeit in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, die sie mittlerweile beendet hat. Sie wurde lebenslang gesperrt. Der Hauptvorwurf: Strenz soll sich gegen Bezahlung für die autoritär regierte Kaukasusrepublik Aserbaidschan eingesetzt haben. So habe sie bei Aserbaidschan positive Entwicklungen bei Wahlen gesehen und negiert, dass es dort politische Gefangene gebe. Von den Untersuchungen war auch der ehemalige CSU-Abgeordnete Eduard Lindner betroffen, der zudem ehemaliger Innenstaatssekretär ist. Frank Schwabe, Bundestagsabgeordneter der SPD und ebenfalls Mitglied im Europarat, findet die Aufhebung der Immunität von Strenz gut.
Ich finde, am Ende ist es eben auch korrupt, wenn man aus einem Land Geld annimmt und gleichzeitig in internationalen Organisationen bescheinigt, dass das Land in einem guten Zustand ist.
Die Unionsfraktion reagierte nur knapp auf die Durchsuchungen bei Karin Strenz. Man unterstütze die Ermittlungen und hoffe auf möglichst schnelle Klarheit. Strenz selber hat sich zu den Vorwürfen nicht geäußert.
Aus Berlin war das der Bericht von Nadine Lindner. Viele Flüchtlinge, die nach Europa wollen, kommen in Griechenland an. Das Land ist damit vollkommen überfordert. Die verheerenden Zustände in den Lagern auf den Ägäischen Inseln, sie machen immer wieder Negativschlagzeilen. Weshalb jetzt die Regierung zu drastischen Maßnahmen greifen will. Schwimmende Barrieren gegen Flüchtlinge. Informationen von Thomas Bormann.
Egal ob Lesbos, Chios oder Samos, vom türkischen Festland aus kann man viele griechische Inseln mit bloßem Auge sehen. Zehntausende Flüchtlinge sind bereits auf dieser Route in die EU gekommen, mit Schlauchbooten von der türkischen Küste aus auf eine griechische Insel. Beim Blick auf griechische Inseln sollen Flüchtlinge bald aber orangefarbene Sperren aus Kunststoff im Meer erkennen. Und diese Sperren sollen sie von der Flucht abhalten. Nachts sollen die Sperren blinken und signalisieren, hier kommt keiner durch. Das jedenfalls ist der Zweck der schwimmenden Barrieren, die die griechische Regierung vor den Ägäisinseln im Meer verankern will. Jede einzelne Barriere soll 2,7 Kilometer lang sein und einen halben Meter aus dem Meer ragen. Verteidigungsminister Nikos Panagiotopoulos sagte heute früh im griechischen Fernsehsender Sky: Zunächst einmal solle vor einzelnen Inseln getestet werden, ob solche schwimmenden Barrieren tatsächlich ein wirksames Mittel gegen illegale Einwanderung sein könnten. Das werde die Praxis zeigen, so der Minister. Dabei klang er so, als wäre er selbst noch nicht recht überzeugt, ob diese schwimmenden Barrieren tatsächlich funktionieren werden. Er sagte aber auch: Klar ist, wir müssen einen Weg finden, um den Zustrom von Migranten zu vermindern, denn die Lage auf den Inseln ist nicht mehr zu ertragen. Tatsächlich sind die Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln hoffnungslos überfüllt. Im und rund ums Lager auf Samos zum Beispiel drängen sich 7000 Flüchtlinge, mehr als 10-mal so viele, wie es Plätze im Lager gibt. Die meisten müssen draußen in Zelten leben, wie dieser junge Mann aus Kamerun.
Es ist nicht leicht hier, sehr hart. Das Essen ist schlecht, es gibt keinen Strom, es ist kalt. Es ist hier sehr, sehr gefährlich. Überhaupt nicht gut.
Er würde gern weiterziehen aufs griechische Festland oder in ein anderes Land der EU. Aber genau das will die EU verhindern, ebenso die neue griechische Regierung unter dem konservativen Ministerpräsidenten Mitsotakis. Mitsotakis setzt auf einen harten Kurs in der Flüchtlingspolitik. Er will mehr abgelehnte Asylbewerber abschieben, zurück in die Türkei. Er will die Asylverfahren deutlich beschleunigen und gerade erst vorgestern hat die Regierung Mitsotakis angekündigt, 1200 neue Grenzpolizisten einzustellen. Sie sollen die Grenze zur Türkei sichern. Genau dazu sollen nun auch die schwimmenden Barrieren im Meer dienen. Es wird noch mindestens ein Vierteljahr dauern, ehe die erste dieser fast 3 Kilometer langen Barrieren verankert wird und getestet wird. Aber schon jetzt mahnt das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen: Griechenland habe zwar das legitime Recht, seine Grenze zu kontrollieren, es müsse aber auch die Menschenrechte achten. Und das heißt, sollte die griechische Küstenwache Flüchtlinge an dieser Barriere aufgreifen, dürfte sie diese nicht etwa zurück in die Türkei schicken oder ihrem eigenen Schicksal überlassen, sondern sie müsste die Flüchtlinge retten und mit an Land nehmen, damit sie dort ein Asylverfahren durchlaufen können.
Thomas Burmann war das. In den USA könnte das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump ganz schnell zu Ende gehen. Zumindest setzen darauf der Präsident und seine Republikaner, während der Streit weitergeht, ob noch neue Zeugen gehört werden sollen, wie das die Demokraten fordern. Aus Washington der Bericht von Thilo Kessler.
Inmitten einer zunehmend gereizten, mehr noch geradezu feindseligen Atmosphäre treibt das Impeachment-Verfahren gegen Präsident Trump möglicherweise einem dramatischen Ende entgegen. Wenn sich nicht mindestens 4 republikanische Senatoren der Forderung der Demokraten nach Zulassung weiterer Zeugen anschließen, kann die republikanische Mehrheit im Senat dem Amtsenthebungsverfahren bereits an diesem Freitag ein schnelles und abruptes Ende bereiten. Der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, nahm jeden der möglichen Abweichler in den eigenen Reihen ins Gebet. Der Druck auf diese republikanischen Senatoren sei unglaublich, sagte der demokratische Senator Chuck Schumer.
The President and Mitch McConnell put huge pressure on these folks.
Im Finale der stundenlangen Befragungen der Ankläger und der Verteidiger offenbarten sich die tiefen Gräben zwischen den Parteien. Die Demokraten setzen alles daran, vor allem Trumps ehemaligen nationalen Sicherheitsberater John Bolton vorzuladen, der in einem Buch nach Angaben der New York Times die Vorwürfe der Anklage bestätigt, wonach Donald Trump die Militärhilfe für die Ukraine zurückhielt, um auf diese Weise belastendes Wahlkampfmaterial gegen Joe Biden geliefert zu bekommen. Die Republikaner wollen eine Aussage Boltons unter allen Umständen verhindern, um das Verfahren nicht in die Länge zu ziehen, wie sie sagen, um belastende Aussagen gegen Donald Trump zu verhindern, wie die Demokraten behaupten. In dieser gereizten Stimmung fordern Republikaner wie der Südstaater Josh Hawley immer lauter, man solle dem Verfahren ein Ende machen und endlich zur Abstimmung schreiten.
It's time to bring this to an end. Let's vote. We've heard the evidence. They don't have a case. Let's vote.
Unterdessen steht nicht nur die Aussage John Boltons in Frage, sondern auch die Veröffentlichung seines Buches. Das Weiße Haus macht Bedenken geltend, weil John Bolton über Sachverhalte schreibt, die angeblich der Geheimhaltung unterliegen. Das dementieren John Bolton und seine Anwälte energisch. Bolton hat sich bereit erklärt, vor dem Senat auszusagen und wäre damit der bislang einzige Zeuge aus dem unmittelbaren Machtzentrum Donald Trumps, dem deshalb besonderes Gewicht zukäme. Die Demokraten sprechen vor diesem Hintergrund von einer gigantischen Vertuschungsaktion der Republikaner. Die gesamte Woche über hatten die Anwälte Donald Trumps argumentiert, die Anklage wegen Machtmissbrauchs und Behinderung des Kongresses reiche für ein Impeachment nicht aus. Der Präsident habe sich nichts zu Schulden kommen lassen, weil er sich auf das Prinzip des Presidential Privilege stützen könne, auf präsidiale Privilegien, die ihm praktisch eine umfassende Machtfülle verleihen. In diesem Zusammenhang hatte sich Staranwalt Alan Dershowitz zu der Behauptung verstiegen, Donald Trump könne sich gar nicht schuldig gemacht haben, weil er davon überzeugt sei, dass seine Wiederwahl im öffentlichen Interesse liegt.
Every public official that I know believes that his election is in the public interest. And if a president does something which he believes will help him get elected in the public interest, that cannot be the kind of quid pro quo.
Dershowitz unterstellte später den Medien, seine Aussage verdreht zu haben, was dazu führte, dass die Originalaussage in Endlosschleife über die Sender lief. Spitzenjuristen aus dem ganzen Land äußerten sich entsetzt über die Rechtsauslegung des ehemaligen Harvard-Professors. Sie bewege sich weit außerhalb der geltenden Lehre, hieß es. Tatsächlich dürften die Bestrebungen der Verteidigung, die Machtbefugnisse des Präsidenten immer exzessiver zu interpretieren, zu Diskussionen darüber führen, ob die amerikanische Verfassung noch zeitgemäß und vor allem wehrhaft genug ist. Der Demokrat Adam Schiff, selbst Jurist und Vertreter der Anklage in diesem Verfahren, fasste die Haltung der Verteidigung mit den Worten zusammen: Man habe in den vergangenen Tagen einen Abstieg in den konstitutionellen Irrsinn erlebt.
What we have seen over the last couple days is a descent into constitutional madness.
Madness, das war der Bericht von unserem USA-Korrespondenten Thilo Kessler. Ja, fehlt noch der Blick in die Presse von morgen. Andreas Diehl ist ins Studio gekommen. Herr Diehl, ein Thema für die Zeitungen, sicherlich der Brexit.
Ja, in 24 Stunden und 7 Minuten gehört Großbritannien nicht mehr zur Europäischen Union. Dass die Briten die EU verlassen, ist ein schwerer Schlag für die europäische Idee, heißt es in den Aachener Nachrichten dazu. Es gibt aber keinen Grund für ein schadenfrohes "Ihr werdet schon noch sehen" in Richtung London. Stattdessen sollte die EU diesen Schuss vor den Bug ernst nehmen und sich besinnen. Denn Missverständnisse gibt es längst auch mit anderen Mitgliedstaaten wie Polen oder Ungarn. Die Briten seien nicht aus der Welt, betont die Freie Presse aus Chemnitz. Was wären wir ohne die Beatles? Was wüssten wir über die Liebe ohne die Bücher von Jane Austen? Was über fantastische Welten ohne Harry Potter? Mit Dinner for One, Kloppos FC Liverpool und den immer wiederkehrenden Dramen in der Windsor-Familie im Hintergrund bleiben wir Großbritannien weiter verbunden. Brüssel und London sollten jetzt respektvoll miteinander umgehen, verlangt die Rheinpfalz aus Ludwigshafen. Die Tür der EU muss offen bleiben. Vielleicht entdecken die Briten ja doch noch, dass ihr Separatismus im Zeitalter der großen Mächte USA, China, Russland und Europa nicht mehr zeitgemäß ist. Der Kölner Stadtanzeiger prophezeit einen Katzenjammer bei den Briten. Früher oder später werden Land und Leute entdecken, dass der Brexit keine Einigkeit schafft und auch kein einziges Problem löst. Der Brexit wird sich entpuppen als etwas hoffnungslos Überschätztes, als bequeme Projektionsfläche für frappierend gegensätzliche Erwartungen. Geschickt genutzt von unredlichen politischen Akteuren mit dem einzigen Ziel, ihre Macht im Nationalstaat zu mehren. Von London nach Berlin. Auf das Koalitionstreffen im Kanzleramt geht der Südkurier aus Konstanz ein. Die Große Koalition hat sich auf das verständigt, was sie am besten kann: Geld verteilen. Es gibt ein Milliardenprogramm für die murrenden Landwirte, Verbesserungen für Kurzarbeiter, einen warmen Regen für die Autobranche, aber auch für Bus und Bahn. Was fehlt, ist ein übergeordnetes Konzept, wohin diese Koalition die Industrienation Deutschland steuern will. Zur geplanten sogenannten Bauernmilliarde schreibt die Heilbronner Stimme: Ob die Zuwendung tatsächlich als Wertschätzung ankommt, wie es der CSU-Mann Söder formuliert, darf bezweifelt werden. Die Betriebe erwarten keine noch so gut gemeinte Zuwendung, sondern politische Rahmenbedingungen, die es ihnen ermöglichen, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder meint, die Bauern wollen eine Art staatliche Versicherung, dass ihre Art zu wirtschaften die richtige ist und sich nicht ändern muss. Leider ist das aber viel zu oft nicht mehr der Fall. Und die Lücke zwischen Selbst- und Fremdbild klafft bei einigen Bauern doch arg auseinander. Und der Reutlinger Generalanzeiger resümiert: Nach der Wahl der neuen SPD-Führung im Dezember schien es, als stünde die Große Koalition kurz vor dem Bruch. Doch nach der Sitzung des Koalitionsausschusses jetzt zeigt sich, Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken sind doch keine so großen Unruhestifter wie befürchtet.
Die Presseschau war das. Dankeschön, Andreas Dilian. Damit geht die Sendung Das war der Tag zu Ende. Dankeschön fürs Zuhören. Danke für Ihr Interesse, sagt Jörg Münchenberg. Kommen Sie noch gut durch diese Nacht.